Hängt unsere Stimmung auch vom Wetter ab? Ich weiß es nicht. Also ich merke, dass zu bestimmten Wetterlagen die Autofahrer aggressiver werden. Und ich bin zweimal dem Tod entronnen jetzt auf dem Weg hierher, weil ich natürlich nur ein Fremdkörper bin auf dem Fahrrad. Und die Autos haben die Macht und die zeigen sie auch. Sergei Lochthofen mit dem Rad oder zu Fuß auch unterwegs ist, das werde ich Ihnen fragen. Hallo, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und unseren Zuhörern auch. Nein, Fahrradfahren ist mir im Augenblick zu gefährlich in dieser Stadt. Das gebe ich ehrlich zu, wenn ich mir das so anschaue. Ich wohne nur günstig. Ich kann das meiste per Fuß auch erlaufen, es sei denn, ich muss einen großen Einkauf ins Auto reinwerfen. Das ist so. Aber ich glaube, ich habe zumindest mental das Gefühl, die Autofahrer haben verloren. Also es nimmt schon unwahrscheinlich zu. Denken Sie mal, die Einfahrt in Erfurt, wenn man reinkommt vom Presseclub, die hat man die Einbahnstraße so gelegt, dass dann auch die Fahrräder in die andere Richtung fahren können. Vor dem Bäcker, der beliebt ist, hat man die Halteverbot eingerichtet. Also Stück für Stück, wenn Sie durch die Stadt fahren, haben Sie sehr viele 30-Zonen. Also im Prinzip würde ich sagen, bis auf zwei Magistralen sollte man grundsätzlich die Stadt zu 30 machen. Ich bin da kein Fanatiker an dieser Stelle als Autofahrer. Natürlich muss man in der Stadt aufpassen. Aber es gibt natürlich viele Stellen. Bei uns ist hier ein Kindergarten, ein Spielplatz, ein sehr schöner, und stehen zwei Reihen Autos. Da macht man dummerweise keine 30. Also wenn so ein Kind da rausgerannt kommt, das muss erst was passieren, bis man da was tut. Aber insgesamt, glaube ich, ist ein bisschen wie bei den Rauchern. Die Autofahrer haben keine gute Lobby, auch wenn sie nach wie vor das Stadtbild dominieren. Also bleiben Sie gesund, versuchen Sie auszuweichen, es kommen schöne Zeiten auf Sie zu.
Ich kenne kein Land in Europa, wo man also unbegrenzt, wo es Stücken der Autobahn gibt, wo man unbegrenzt fahren kann. Deutschland ist das letzte Land. Jetzt ist ja zu hoffen, dass auch in Deutschland endlich ein Tempolimit eingeführt wird. Das sollte zumindest das sein, was die Grünen rausschlagen. Das ist ja auch, was der Bundestag beschließen kann, ohne den Bundesrat zu fragen. Nehmen Sie an, dass jetzt endlich mal ein Tempolimit kommen wird?
Naja, ich rede ja schon viele Jahre pro Tempolimit. Es ist eine ganz einfache Variante, nicht nur wegen der Raserei, weil man auch gefährlicher lebt, so, sondern auch, um tatsächlich realen Umweltschutz zu betreiben. Das heißt, der Umstand, dass sehr viele Autos eben deutlich schneller fahren, der ist unsinnig, auch in einem Verkehr über große Strecken, der das gar nicht hergibt. Also insofern glaube ich schon, dass das jetzt, es kommt natürlich auf die konkrete Konstellation an, dass das jetzt nur langsam, auf den Tisch kommt und auch beschlossen wird. Das ist eine der kleinsten Maßnahmen, die höchstwahrscheinlich erstmal ein bisschen Emotionen hervorrufen, aber nach kurzer Zeit ja, sagen wir, auch wieder vergessen sind. Insofern glaube ich schon, an solchen Sachen ist zu messen, was da bei diesen ganzen Gesprächen herauskommt, die im Übrigen bis jetzt ja noch nichts gebracht haben. Also ich vermute, es gibt schon viele unserer Zuhörer oder insgesamt Menschen in diesem Land, die sich abwenden, sagen, jetzt haben wir eine ganze Woche, noch eine Woche nur Gequatsche gehört. Also was ist das so? Das Konkreteste und das sozusagen für uns Fassbare ist, und das ist keine gute Nachricht, dass das Ganze aus der Sicht der wichtigen Player bis Weihnachten erledigt sein soll. Das sind 3 Monate insgesamt, also wir müssen gute Nerven haben. Aber ich sage nur, die Deutschen leben trotzdem auf einer Insel der Glückseligen. Es gibt zumindest mehrere Varianten, die durchaus machbar sind. Schauen Sie mal die Holländer an, die haben zum Teil ein ganzes Jahr ohne Regierung zugebracht und mit Verhandlungen. Und schauen Sie mal nach Thüringen, das ja sozusagen eine Karikatur der ganzen Ereignisse abgibt. Hier ist die Situation vertrackt und verfahren, und die jüngsten Wahlen haben sie noch schwerer gemacht, da überhaupt was Vernünftiges draus zu machen. Das heißt, ja, die Leute regen sich auf, aber sie haben es auch mit verursacht mit ihrer Wahl.
Die größte Herausforderung neben der Klimakatastrophe scheint ja auch der Fachkräftemangel in Deutschland zu sein. Die Gesellschaft müsste so umgebaut werden, dass wir ein attraktives Zuwanderungsland werden, damit auch Menschen zu uns kommen, damit all das, was hier an Lebensstandard da ist und an Service und überhaupt an Firmen, die brauchen Arbeitskräfte, ein massiver Fachkräfte, überhaupt Arbeitskräftemangel. Das ist gar nicht so im Bewusstsein, oder?
Nein, das kommt nicht an. Der Osten, der ja lange Zeit damit lebte, dass hier eine hohe Arbeitslosigkeit war, viele Menschen weggegangen sind, oftmals die Falschen, da sind die Klugen und vor allem die Frauen weggegangen, die sehr beweglich waren, die jetzt im Westen sozusagen dafür arbeiten, dass dort nach wie vor die Landschaften blühen. Ja, wir haben das Problem, aber die Menschen sind sehr schwer sozusagen in eine Situation zu bringen, dass sie das verinnerlichen. schauen Sie, wir haben ein krasses Beispiel im Augenblick, ein Thema, das wir jahrelang diskutiert haben, das dann plötzlich verschwunden ist und im Augenblick das Ganze sich natürlich uns darbietet als die Katastrophe, die wir diskutiert haben, Brexit. Im Königreich fehlen nach Schätzungen von konservativen Ökonomen 1 Million Arbeitskräfte. Das heißt, sie haben den Schnitt gemacht, sie haben Brexit gemacht, sie haben das den Leuten versprochen, diesen Unsinn. Und jetzt leben sie damit, dass die Regale in den Supermärkten leer sind. Und jetzt leben sie damit, dass man an der Tankstelle stundenlang anstehen muss, um Benzin zu bekommen. Ich habe das letzte Mal in Europa erlebt, in den 80er Jahren in Rumänien. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern mal dort zu dieser Zeit gewesen ist. Die haben in einer Stadt, haben die über Kilometer, also Dutzende Kilometer gestanden und haben nur einmal in der Woche ihr Auto besucht und haben es dann die paar Meter, die man sozusagen als Lücke inzwischen hatte, weil tatsächlich vorne 3 Autos mal bedient worden sind, haben die einfach das Auto weitergeschoben. Man hat das Auto auch nicht angemacht, weil natürlich dann Benzin vergeudet worden wäre. So ähnlich kommt mir das in Großbritannien vor. Das heißt, eine populistische, verfehlte Politik führt zu schweren Einschnitten in das Leben. Das wollen viele nicht wahrhaben, die das gewählt haben. Und so ist es bei uns auch. Also das heißt, wir fürchten uns vor Dingen, dass eventuell irgendwo in Erfurt über den Anger 3 syrische junge Burschen laufen, die wir vielleicht noch nicht so weit gebracht haben, dass sie tatsächlich in irgendeinem Betrieb mit malochen können. Aber wir fürchten uns davor vor der Invasion, während wir gleichzeitig eine ganze Reihe Bereiche haben, die einfach auch, wenn es um Dienstleistungen beispielsweise, gar nicht mehr die Arbeitskräfte haben. Und das wird sich verschärfen. Corona hat es ja gezeigt. Das heißt, wir sind emotional zum Teil und dadurch unvernünftig. Und das ist keine gute Ratgeber für die Politik. Und wir sehen es zurzeit in Großbritannien, welche verheerenden Folgen das auch für uns haben könnte.
Mhm. Ist nun klar, weil Sie haben das so schnell weggeschoben, dass wir tatsächlich auf die Ampel zulaufen. Und das ist nur eine Frage der Form und der Aushandlung. Es wird die Ampel geben oder gibt es doch noch andere Möglichkeiten?
Naja, Sie wissen ja, ich bin ein bisschen jemand, der immer skeptisch ist. Wenn alle sich über eine Variante freuen, befürchte ich immer, genau wie es letzte Mal war, es kommt genau was anderes raus. Letztes Mal war es genauso, da war es sogar die Euphorie größer. Man traf sich auf dem Balkon, fotografierte sich, man stach durch, was in den Gesprächen stattgefunden hat. Das ist alles diesmal nicht der Fall, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, der Showwert der ganzen Sache ist deutlich geringer und glücklicherweise dadurch auch die Substanz der Dinge vielleicht eher fassbar. Dilemma ist natürlich nach wie vor, schauen Sie mal, die Ampel sieht gut aus erstmal, aber die FDP steht dann den Grünen und den SPD als Block gegenüber. Und Lindner muss erklären, warum er mit der Merkel nicht konnte, obwohl er mit der CDU deutlich besser kann, und macht es jetzt mit den Grünen und mit der SPD. Das wird für ihn sehr, sehr schwer. Zweitens, schauen Sie mal, die einen versprechen Steuersenkungen, das ist die FDP, und die anderen sagen, angesichts der Belastungen, die vor uns stehen, also erstmal durch Corona schon genug gebeutelt, das Land, aber dann müssen wir den ökologischen Umbau stemmen, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, da sind wir nach wie vor, leider muss man sagen, in einer schlechten Position. Wenn man das alles bezahlen will, muss man das Geld irgendwo hernehmen, und sowohl Grüne als auch SPD sagen, so ungefähr wissen wir, wo das Geld liegt, denn es sind ja viele Leute auch trotz dieser ganzen Krisen viel, viel reicher geworden als die Mehrheit der Bevölkerung. Da wird die FDP auf die Hinterbeine sich stellen, und an dieser Stelle sehe ich noch nicht, wie man zu Kompromissen kommt, die halbwegs nach außen hin von Herrn Lindner vertreten werden können. Insofern nutzt man die Gespräche mit der CDU nicht nur, um die anderen vielleicht zu erschrecken, sondern es ist schon so, dass die FDP viel lieber mit der CDU koalieren würde. Nur die CDU ist in einem solch miserablen Zustand. Die trauen sich noch nicht einmal vor lauter Angst, den Laschet abzulösen. Das heißt, in dieser Situation auf die CDU zu setzen, ist natürlich fahrlässig. Aber Lindner steht vor der Frage, ein zweites Mal Nein zu sagen. Nun ja, wir können uns ungefähr vorstellen, was dann passiert.
Also Sie sagen, Laschet ist weg vom Fenster. Die trauen sich nur nicht, den abzusägen, aber eigentlich hat er verloren.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, so ein desaströses Ergebnis einer Wahl, wie das jetzt vor uns liegt, das ist ja nicht mehr nur eine Prognose oder eine Meinungsumfrage. Wir haben das Ergebnis vor uns liegen. Die CDU ist zweitstärkste Kraft. Sie ist abgestürzt, absolut. Da noch an irgendeiner Stelle zu sagen, naja, das habe ich ganz gut gemacht und ich will jetzt meine Regierung führen, das kann man sehr schwer nach außen hin verkaufen. Parteien haben natürlich ein Innenleben, wir wissen das, sie sind sehr stark, sich selbst von irgendwas zu überzeugen, aber nach außen hin macht das ja einen jämmerlichen Eindruck und ich vermute mal, Herr Merz fühlt sich schon fast dazu berufen, nach den drei kapitalen Fehlentscheidungen der CDU-Parteispitze, wir denken an die Nominierung von Kramp-Karrenbauer, das war schon damals keine gute Idee. Wir denken daran, wie man den Kanzlerkandidaten gewählt hat, obwohl alle wussten, Laschet ist nicht die Supernummer in dieser Runde. Man hat es trotzdem gemacht und man hat letztlich durchgesetzt, auch gegen die CDU, gegen Söder, dass der Laschet tatsächlich der Kandidat wurde. Diese drei Dinge sind alles Fehlentscheidungen gewesen, das wissen wir. Und vor diesem Hintergrund hat es natürlich auch die normalerweise sehr träge und von sich sehr überzeugte Parteispitze der CDU Schwierigkeiten, noch sozusagen den Damm höher zu machen.
Sie haben vom Innenleben von Parteien gesprochen. Das Innenleben der AfD, das riecht irgendwie nach Moloch, soweit man das von der Ferne riechen kann. Und jetzt haben sie eine neue, alte Spitze gewählt. Aber das ist schon eine krisende Partei, die auf der anderen Seite ja doch letztlich auch erfolgreich ist, zumindest im Osten.
Ja, das ist das Bittere an der ganzen Geschichte und vor allem auch sehr erfolgreich in Thüringen, obwohl hier an der Spitze ein ausgewiesener Rechtsradikaler steht. Das heißt, es kann sich niemand, der hier in Thüringen die AfD wählt, sagen, also ich bin eigentlich ein Demokrat, ich meine das ja nicht so. Nein, das ist ein richtiger Rechtsradikaler und wenn der gestützt wird, dann bist du auch ein Rechtsradikaler. Aber das haben wir ja wiederholt uns erzählt. Ich fand es ja lustig, wie die Wahl im Bundestag, wenn es um die Fraktionsspitze ging, der AfD vonstatten gegangen ist. Es war die glatte Übernahme des DDR-Prinzips, als man mit den Blockparteien eine gemeinsame Liste machte. Das heißt, es standen Leute drauf, die waren alle zu wählen und wenn man was durchgestrichen hat, war alles ungültig, wenn man überhaupt dazu kam. Das heißt, man musste im Block wählen. Das war natürlich eine bemerkenswerte Variante, wo man alles zusammenmischen konnte und jeder sozusagen nach dem Vorstellung der SED ein Pöstchen bekommen hat. Genauso ist das jetzt mit der Frau Weigel und mit dem Chupala da passiert. Die Frau Weigel ist in einem sehr schweren Zustand. Sie ist natürlich nicht die Verkörperung des Politikers, wie man sich den im Osten vorstellt, also bei den rechten Rändern. Sie ist schick angezogen, sie kann sich benehmen, sie hat sozusagen Hintergrund eine Bankkarriere, sie ist, soweit ich weiß, auch lesbisch. Das heißt, alles das sind alles verhasste Symbole für die Wähler hier und dann bleibt die da vorne dran und gefällt natürlich den Leuten nicht. Aber sie abzuwählen hätte einen Riss bedeutet in dieser Fraktion, eine Kampfabstimmung, die auch gezeigt hätte, wie tief eigentlich die Gegensätze in dieser Fraktion sitzen, in dieser Partei. Und insofern hat man dann auf das Modell der DDR, die Blockwahl, zurückgegriffen. Finde ich lustig, wo man doch der große Erneuerer ist und mit diesen Dingen nichts zu tun haben möchte. Aber das sind halt Leute immer sehr schnell. Schauen Sie mal, in Südthüringen hat man ein Spezi von den Geheimdiensten als Hauptkandidaten aufgestellt gehabt bei der CDU und dachte, das hat überhaupt nicht, das wird toll klappen. Vor allem auch vor der Geschichte der DDR, wo man mit Staatssicherheit und Geheimdiensten ja doch schlimme Erfahrungen gemacht hat.
Mhm. Thüringen ist bei der Inzidenz wieder Spitze oder eben das Gegenteil. Kann man das tatsächlich auf die regionalen Begebenheiten zurückschieben? Ist da eine Schuldfrage zu klären oder ist es, wie es ist und es entwickelt sich so?
Naja, man muss erstmal feststellen, wir haben lange Zeit im Sommer eine schöne Position hier gehabt und haben gesagt, naja, da ist ein bisschen viel Aufregung bei dem Thema nach wie vor. Aber jetzt ist das wieder hochgeschnellt. Das heißt, wir im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt und Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind wir das einzige neue Bundesland, das bei den ersten drei oder vier mitspielt, wenn es um die Zahl der Infizierten bei Corona geht. Das heißt also, es scheint doch hier weit mehr Menschen sich sehr fahrlässig zu benehmen, als es beispielsweise im Norden oder in anderen Regionen des Landes der Fall sind. Das korreliert ja mit der Wahl, da hat man AfD gewählt und das korreliert natürlich in besonderer Weise auch mit der Impfbereitschaft. Thüringen ist ja Vorletzter in Deutschland. Das heißt also, wir haben Teile der Bevölkerung, da nehme ich mal die Erfurter, Weimar und die Jenenser von vornherein aus, die sind auch Thüringer, die benehmen sich aber vernünftig. Also Erfurt kratzt gerade an die 70er-Marke. Es geht zwar langsam voran, aber immerhin. Aber wenn Sie jetzt Hildburghausen oder die ganzen Südkreise nehmen, im Prinzip die beiden alten Bezirke Gera und Suhl. Das zeigt sich bei der AfD genauso wie bei Impfen. Man verhält sich sehr unvernünftig, sehr undeutsch. Selbst die Italiener, selbst Portugiesen, alle sind weiter als die Thüringer. Und das ist natürlich ärgerlich. Also wir haben jetzt die Feierlichkeiten zum 3. Oktober gehabt. Angela Merkel hat eine bemerkenswerte Rede gehalten. Sie ist ja keine große Rednerin, aber gestern hat sie die richtigen Worte gefunden. Ohne jetzt, sagen wir, sich anzubiedern, hat sie nochmal gesagt, dass doch nach 30 Jahren auch der Osten nach wie vor in einer Position ist, die kritisch gesehen werden muss und mit Grund die Leute auch zum Teil frustriert sind. Und vor diesem Hintergrund, sage ich jetzt mal, müssen wir auch eine innere Debatte hier führen. Wie kann es sein, dass Thüringen und Sachsen so schlecht sind bei diesen ganzen Dingen? Wie kann es sein, dass sie bei rechtsradikalen Themen anfälliger sind als andere? Das kann nicht einfach jetzt nur, sage ich mal, weggeschoben werden als Besonderheit. Ja, wir sind klein und wir sind benachteiligt und wir fühlen uns als Menschen zweiter Klasse und so weiter. Das ist alles Quark vor diesem Hintergrund. Also ich glaube schon, es gibt Regionen in Thüringen, da muss man eine heiße Debatte darüber führen, wie soll das da weitergehen. Und sie verhalten sich nicht so, als ob sie Teil von Deutschland wären.
Herr Lochthofen, haben wir noch was vergessen?
Ach ja, wir haben ja jede Menge Brexit, habe ich ja versucht, kunstvoll einzuspinnen in das Thema. Es ist schon interessant, wir haben uns sehr lange darüber erregt und nun zeigt sich, dass dieser Unsinn ja tatsächlich stattfindet und dass Populistenwahl wie in Amerika, wie in Großbritannien letztlich immer dazu führen, dass die Menschen leiden darunter. Sie wollen es nur vorher nicht glauben. Wir haben die Russen mit ihrem Fernsehen, wo YouTube sie rausgeschmissen hat in Deutschland. Ist interessant, dass die sich so erregen. Auf der anderen Seite, sag ich mal, muss man auch im Auge haben, wenn YouTube jetzt anfängt, den einen oder anderen, ohne dass wir es so richtig nachvollziehen können, rauszuschmeißen. Ich bin ja für offene Kanäle, sagen wir, in jeder Hinsicht. Insofern finde ich das auch zumindest ein spannendes Thema. Und der Westen reagiert ja auch ziemlich allergisch darauf, dass die Russen gelernt haben, auch ihre Propaganda, zum Teil auch Propaganda, die desinformiert, sag ich mal, sehr geschickt unter die Menschen zu streuen. Das war früher eine Spezialität des Westens. Ich denke nur an Voice of America und andere, die ja in den 60er und 70er Jahren weit bis nach Russland in die Sowjetunion reingestrahlt haben. Da war man in einer starken Position. Jetzt ist man offensichtlich, was die Nerven anbelangt, liegen die blank. Also insofern auch interessant, diese Entwicklung. Und es gibt eine ganze Reihe Themen. Ich hoffe, durch die Länge dieser Verhandlungen kommen wir zu dem einen oder anderen Thema, das wir auch mal nochmal diskutieren können.
Mhm. Den Chipmangel und die Autoproduktion besprechen wir nächste Woche. Bis dahin.
Ja, gut, Opel, ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel. Wenn du verkauft wirst an einen Konzern, dessen Zentrale in einem anderen Land liegt, das geht jetzt vielen, wo die Deutschen das genauso machen. Aber wenn es immer andersrum geht, dann ist man schon in einer sehr, auf gut Deutsch, beschissenen Situation. Und das zeigt sich jetzt in Opel in aller Stärke. Wir haben das befürchtet und wir haben es zu Recht befürchtet, dass es so kommt. Und es wird auf Kosten der Opelaner in Eisenach natürlich sozusagen das Wohlergehen der Unternehmen in Frankreich gestaltet.
Herr Lochthofen, eine angenehme Zeit. Kommen Sie gut durch die Woche und bis nächsten Montag.
Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Sonne. Das sieht ja schon wie November da draußen aus. Naja. Also passen Sie auf, Sie hatten bestimmt kein Licht an bei dem Wetter.
Ich habe immer Licht, also Entschuldigung. Ich habe dermaßen Licht am Fahrrad, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich würde Sie blenden.
Ach so, na, dann ist gut. Dann werde ich werde mich mal auf die Lauer legen, schau mal, wie Sie gerade kommen.
Ich freue mich, bis dann, tschüss.
Okay, bis nächste Woche, tschüss.